diese erste Begegnung in Jerusalem, die Auseinandersetzung mit den Pseudo-Brüdern, wo die Apostel und ihre Mitarbeiter in großer Eintracht einen geistlichen Schulterschluss vollzogen haben und den falschen Einflüssen entschieden und zügig und eindeutig in Wort und Tat, sie haben den Titus nicht beschnitten, entgegengetreten sind. Und ich sagte, dieser Text passt im Spätsommer 2016 wie die Faust aufs Auge. Die Pseudo-Brüder sind bis heute unterwegs. Sie rasseln mit den Ketten des Gesetzes. Sie nehmen damit Jesus die Ehre und sie halten Menschen gewissensmäßig unter der Knute und treiben sie in die Heuchelei. Denn wer unter der Knute des Gesetzes ist, wird früher oder später zum Heuchler. Weil er merkt, dass er das Gesetz im Letzten nicht halten kann und doch so tun muss, als könnte er es. Heute sind nur die Beschneidungsforderungen und die Forderung, die Speisegesetze einzuhalten, teilweise durch andere gesetzliche Zusatzforderungen ausgetauscht. Manche sagen, ja, du brauchst Jesus, aber du musst auch noch einer bestimmten Gruppierung angehören, um wirklich Christ zu sein. Du brauchst Jesus, aber du musst auch noch eine bestimmte Art von Kleidung tragen, um wirklich gerettet zu werden. Du musst ein bestimmtes Taufverständnis haben. Du musst eine bestimmte Haarlänge haben oder auch nicht haben. Du musst bestimmte Leistungen bringen, um gerettet zu werden. Es ist immer dasselbe Muster. Jesus und noch etwas und erst dann bist du gerettet. Und dann fragt man zurück, ja, aber sagt die Bibel denn nichts darüber, wie ein Christ leben soll? Oh doch, sie sagt sehr viel dazu, auch im Galaterbrief, ab Kapitel 5 oder schon zweiter Teil von Kapitel 4. Da werden wir bei den nächsten Bibeltagen einiges dazu hören. Aber hier geht es um die Frage, wie werde ich gerettet? Wie werde ich Christ? Wie komme ich in Gottes Familie hinein? Wie werde ich Gottes Kind? Und da kennt der heilige Gott keinen Kompromiss, eben weil er in seinem geliebten Sohn alles gegeben hat. Und an dieser Stelle, das muss man ganz ehrlich sagen, liegt auch der entscheidende Dissens, die entscheidende Spannung zwischen evangelisch und katholisch. Ich möchte auch noch einmal einen entscheidenden Satz aus dem Konzil von Trient vorlesen. Also das ist das Konzil, mit dem die römisch-katholische Kirche sich gegen die Reformation gewissermaßen gewehrt hat. Und dieses Konzil, das, wie wir gehört haben, heute Vormittag Papst Franziskus auch nochmal so warm empfohlen hat und wo er gesagt hat, ihr müsst das weiter ausbreiten. Da heißt es im Lehrsatz 12 der 6. Sitzung, also dieses Konzil hat in den Jahren 1545 bis 63 getagt und einer der zentralen Lehrsätze ist der 12. Lehrsatz der 6. Sitzung. Sie haben das dort vor sich. Wer behauptet, der rechtfertigende Glaube, also der Glaube, der uns rettet, sei nichts anderes als das Vertrauen auf die göttliche Barmherzigkeit, die um Christi willen die Sünden nachlässt, also vergibt. Oder wer behauptet, dieses Vertrauen allein sei es, wodurch wir gerechtfertigt werden, der sei anathema, der sei ausgeschlossen. Und das ist genau die These, die die Pseudo-Brüder in Galatien vertreten haben. Sie hatten auch eine hohe Meinung von Jesus. Wir sagten es schon, sie haben seine Gottessohnschaft wahrscheinlich nicht bestritten. Sie konnten von Gnade reden. Sie haben das Evangelium, sie haben Teile des Evangeliums nicht völlig abgelehnt, aber sie haben darauf bestanden, dass es allein nicht genügt. Ganz aktuelles Beispiel, vor wenigen Wochen, dieses Titelblatt in dem evangelikalen Magazin Idea Spectrum auf der ersten Seite, der Passauer Bischof Stefan Oster, der gleichzeitig wohl auch noch irgendwie so ein Jongleur bei irgendwelchen Veranstaltungen ist, das ist ja ein ganz spezieller Bischof. Es wird ein großes Interview mit ihm geführt in dieser Idea-Ausgabe. Da sehen Sie ihn nochmal etwas typischer im Bischofsornat. Und er wird angekündigt als Journalist, katholisch und evangelikal. Also er ist so ein Beispiel, das jetzt immer wieder präsentiert von angeblich evangelikalen Katholiken. Und dann gibt es natürlich in diesem Interview, das mit ihm geführt wird, auch viele fromme Zitate, viele richtige Sachen sagt er auch. Aber er sagt, und das ehrt ihn, dass er das so deutlich macht, er vertrete voll und ganz die katholische Lehre. Also er stehe mit keiner einzigen Lehraussage seiner Kirche irgendwie im Gegensatz. Weil sie ihn sagen, ja, was halten Sie davon, dass man sie teilweise evangelikal nennt? Nee, und wie er den Glauben dann beschreibt, das ist auch klassisch katholisch, nämlich als eine Tugend. Nun ist den meisten Idea-Lesern nicht bewusst, was im katholischen Vokabular Glaube als Tugend bedeutet. Aber die katholische Dogmatik sagt das selber sehr klar. In dem katholischen Katechismus, Lehrstück Nummer 1813 und 1814, das ist also der gegenwärtig gültige offizielle katholische Katechismus, da wird es folgendermaßen erklärt: Der Glaube ist jene göttliche Tugend, durch die wir an Gott und an all das glauben, was die Heilige Kirche uns zu glauben vorlegt. Und weiter, diese göttlichen Tugenden, also die Gott uns schenkt, machen uns fähig, als seine Kinder zu handeln und das ewige Leben zu verdienen. Zitat Ende. Also die Tugend ist ein Geschenk von Gott, das uns dazu fähig macht, das ewige Leben zu verdienen. Das ist, man kann einem Katholiken nicht vorwerfen, dass er eine katholische Überzeugung vertritt. Das ist das Wesen des römisch-katholischen Glaubens im Sinne von Trient. Es gibt sicherlich manche Mitglieder der katholischen Kirche, die das so nicht glauben, die im Grunde evangelisch glauben, im Sinne des Evangeliums glauben, aber die damit dann schon nicht mehr eigentlich Katholiken sind, auch wenn sie das selbst nicht wissen. Auch Bischof Oster kann in diesem Interview in höchsten Tönen von Christus, von der Gnade, von Glaube und Bibel sprechen, aber dieser Glaube ist zugleich ein beständiger Kampf gegen das Sola, gegen das Allein. Und darum steht er Seite an Seite mit den Gegnern des Paulus im Galaterbrief. Und genau in diese Richtung, ich will das jetzt nicht vertiefen, geht auch ein ganz frisches Dokument, was noch kurz vor den Bibeltagen gemeinsam von der katholischen Bischofskonferenz und der EKD veröffentlicht wurde zum Lutherjahr. Gemeinsames Wort zum Jahr 2017. Und der Titel lautet, es geht um die Heilung der Erinnerung. Also als ob das Hauptproblem des konfessionellen Gegensatzes die Heilung der Erinnerungen sei. Man sollte erst mal sagen, die Klärung der theologischen Grundfragen. Und da heißt es dann unter anderem, dass die konfessionellen Differenzen fast zu einem Spezialwissen geworden sind, weil man inzwischen so viele Gemeinsamkeiten erkannt hat. Nun, das verwundert einen nicht, dass der EKD-Ratsvorsitzende Bedford Strom, der ein ganz liberaler und bibelkritisch denkender Mann ist, und Kardinal Marx von der katholischen Bischofskonferenz, das wundert einen nicht. Was einen viel mehr aufregen müsste und sollte, ist, dass einer der bekanntesten evangelikalen Theologen, nämlich Rolf Hille, dann in einem Kommentar diese gemeinsame Erklärung ausgesprochen lobend kommentiert hat und mit keiner Silbe auf den grundsätzlichen Dissens im Glaubensverständnis eingegangen ist. Also das ist ein theologisch solider Text, hat Hille gesagt. Und man könne jetzt nur hoffen, dass das erklärte Ziel des Reformationsjubiläums, ein Christusfest zu begehen, deutliche Spuren in der Gesellschaft hinterlässt. Gemeinsame Buße zu tun, ist ganz im Sinne von Luthers 95 Thesen. Nein, das wäre es nicht. Luther hätte keine 95 Thesen gemeinsam mit dem Papst veröffentlicht. Er hätte ganz was anderes veröffentlicht. Das ist das eigentlich dramatisch an dieser Situation, was Rolf Hille dazu sagt. Alles andere ist normal. Und Rolf Hille ist nicht der Einzige, der das in dieser Weise auf evangelikaler Seite so praktiziert. Wir haben auch andere Vertreter, etwa wie Thomas Schirmacher, der früher als einer der führenden bibeltreuen Theologen galt, der Rektor des Buza-Seminars und der sich sehr viel auf seine Spezialbeziehung zum Papst zugute hält und jetzt das sogar unter dem beziehungsreichen Titel Kaffeepausen mit dem Papst, meine Begegnung mit Franziskus, veröffentlicht hat. Hier werden dann schöne Bilder gezeigt. Also rechts ist der Papst, nur zur Information. Und es ist schon sehr interessant, was da plötzlich möglich wird. Und wir wollen uns jetzt aber mit zwei anderen Männern befassen, nämlich mit den beiden. Paulus und Petrus. Paulus und Petrus nach der Vorstellung eines spanischen Malers. Man weiß natürlich nicht, wie die beiden wirklich ausgesehen haben, El Greco. Aber die Farben sind ähnlich. Ne? Wir wollen jetzt wieder zu den beiden zurückkehren. Ich kann mir vorstellen, wie erleichtert die alle waren, als Paulus mit seiner Delegation von Jerusalem wieder aufgebrochen ist, nach diesem guten Gespräch und dieser klaren gemeinsamen Reaktion und Beschlussfassung. Wie froh über die Einigkeit mit den Brüdern, wie sehr ihnen das auch den Rücken gestärkt hat für den Dienst zu Hause. Und dann, wie schon angekündigt, einige Zeit später kommt Petrus zum Gegenbesuch. Und davon berichten jetzt die letzten vier Verse, die wir heute vor dem Abendessen uns noch anschauen werden. Ab Vers 11. Als aber Kephas, also Kephas der andere Name für Petrus, nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht. Warum? Denn es war Grund zur Klage gegen ihn. Denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus dem Judentum fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, also die anderen Judenchristen, sodass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Kephas öffentlich vor allen: Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heiden, jüdisch zu leben? Und dann kommt die weitere Begründung, in der Paulus nochmal das Evangelium zusammenfasst in einer großen Skizze, die sich so liest, als sei das quasi die frühe Skizze für den Römerbrief. Das werden wir morgen anschauen. Was ist das für eine Situation? Dort in Antiochia, also wir erinnern uns, Antiochia hier oben, eine Sturmburg mitten im heidnischen Umfeld, die erste größere Gemeindegründung jenseits des jüdischen Kerngebiets. Es heißt in Apostelgeschichte 11, dass Antiochia der Ort war, wo die Jünger zuerst Christen genannt wurden. Ein historischer Ort. Die Stadt hatte damals, man schätzt so um die 250.000 Einwohner, also eine Viertelmillion, 10% etwa Juden. Deswegen auch diese gemischte Gemeinde aus Judenchristen und Heidenchristen. Hier in Antiochien hatten Paulus und Barnabas unendlich viel investiert schon. Wir haben ja gehört, wie Barnabas den Paulus rangeholt hatte und wie sie da ein Jahr lang gemeinsam gelehrt hatten. Antiochia war ein Vorbild geworden für viele kleinere Gemeinden und neu entstehende Gemeinden, auch hier in diesem ganzen Bereich. Das war so eine Sturmburg, vielleicht eine Ausbildungsgemeinde, ein Modell für das Miteinander von Judenchristen und Heidenchristen und eine Quelle der bibeltreuen Verkündigung. Und jetzt kommt der berühmte Petrus zu Besuch und anstatt die Geschwister geistlich zu stärken, was sicher seine Absicht war, löst er dort eine veritable Krise, also eine schon gravierende Krise aus. Und einige Kirchenväter konnten das kaum so stehen lassen. Einige sagten, ja, Petrus hat nur zum Schein so gehandelt, damit Paulus dann gewissermaßen in ihrem Wechselspiel daran etwas deutlich machen konnte. Oder Clemens von Alexandrien hat behauptet, es wird wohl ein anderer Kephas gewesen sein. Aber das sind alles gut gemeinte Entschuldigungsversuche. Es war der Petrus. Und das Erste, was wir sehen in Vers 11, Widerstand gegen echte Brüder kann nötig sein. Überlegen wir mal, kurz vorher hatten sie gemeinsam den falschen Brüdern widerstanden. Aber jetzt muss Paulus dem echten Bruder entgegentreten. Hier steht in Vers 11, es gab Grund zur Klage. So übersetzt Luther 84, Schlacht übersetzt, er war im Unrecht. Wörtlich steht da, er war verurteilt. Er stand verurteilt da, er war gerichtet. In einer englischen Übersetzung, he stood condemned. Also er war verurteilt von der Wahrheit letztlich, von Gott. Der Fall war ganz eindeutig. Was war passiert? Vers 12, der Anlass, ein fauler Kompromiss, verdunkelt das Evangelium. Denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, Speisegesetze, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus dem Judentum fürchtete. Also in den ersten Tagen muss das alles noch sehr gut gelaufen sein. Er aß mit den Heiden. Das war ja auch kein Problem mehr. Die gehörten ja in einer Gemeinde zusammen. Es war ja im Hinblick auf ihre echte Gotteskindschaft, Galater 3,28 werden wir das sehen, so hier ist nicht Jude noch Grieche, nicht Mann noch Frau, nicht Freier noch Sklave, sondern ihr seid alle einer in Christus. Das war die Situation und das war auch für Petrus kein Problem, denn durch das Kreuz war ja die Ära des Gesetzes im alten Sinne beendet. Und das Wort, was hier steht, er aß im Imperfekt, das deutet hin auf eine beständige Praxis. Also das ist über einen längeren Zeitraum, wo so gelaufen sein musste, so ganz selbstverständlich. Er aß immer wieder im Grunde. Er aß auch solche Speisen, die durch das alttestamentliche Gesetz vor Jesus für Juden verboten gewesen waren. Aber jetzt hatte Gott ja dieses Verbot aufgehoben. Wenn Sie diese alten Speisegesetze nochmal nachlesen wollen, dann können Sie das im dritten Buch Mose Kapitel 11, ich habe das mit dazu geschrieben, Verse 1 bis 47, nochmal nachlesen. Das war von Gott auch so angeordnet. Es hatte nie retten können, wenn wir morgen mal sehen, das Gesetz hat nie retten können, zu keiner Zeit, auch im Alten Testament nie. Aber es hat eine bestimmte sinnvolle Funktion und es sollte gehalten werden. Aber das Kreuz hatte die Ära des Gesetzes beendet. Und dann tritt plötzlich dort, als Petrus so ganz normal mit ihnen zusammen lebt, eine Zeit lang eine Gruppe auf den Plan, die Druck macht. Die üben Druck auf den Apostel aus. Sie sehen jetzt ihre Chance gekommen. Sie hatten sich vielleicht an Paulus und Barnabas schon die Zähne ausgebissen. Vielleicht hatten sie es schon früher mal versucht und waren dann nicht weitergekommen. Aber jetzt wittern sie eine neue Chance. Wer waren diese Leute? Das ist nicht mit letzter Sicherheit zu sagen. Hier steht einige von Jakobus. Sie haben sich also auf alle Fälle auf Jakobus berufen. Aber wie war das möglich? Wir hatten doch gerade gesehen, Verse 1 bis 10, in der Sache stand doch Jakobus voll auf Paulus Seite. Er war doch auch dagegen gewesen, Beschneidungsforderungen zu erheben. In demselben Sinne müsste er dagegen sein, die Speisegesetze wieder neu zu installieren. Ist es nicht hundertprozentig klar? Sie haben sich möglicherweise auf ihn berufen. Aber warum knickt Petrus ein entgegen der Absprache in Jerusalem? Eines jedenfalls macht Paulus klar, Petrus hat nicht seine theologische Überzeugung geändert. Das ist völlig klar. Deswegen sagt ja auch Paulus, er heuchelt. Das heißt, er handelt entgegen seiner Überzeugung. Und es wird auch gesagt, was das Motiv ist. Haben Sie gesehen, ne? Aus Furcht. Aus Furcht, weil er die aus dem Judentum fürchtete. Wörtlich die aus der Beschneidung. Das können, mit diesem Begriff können, Ungläubige, nationalistische Juden gemeint sein, die sehr hart vorgingen gegen ihre alten Volksgenossen, die ausscherten. Es kann sein, dass es Informationen von Jakobus gegeben hatte, dass die Verfolgung durch die Juden zunimmt. Und vielleicht könnte man denken, will Petrus seine gläubigen Juden mit Christen in Jerusalem nicht gefährden? Vielleicht gab es schon gewisse Rückwirkungen von diesem Aufbruch in Antiochia auf Jerusalem. Man weiß es nicht. Der Begriff kann aber auch echte Judenchristen bezeichnen. Also nicht nationalistisch gesonnene Feinde der Gemeinde, sondern echte Judenchristen mit einer sehr konservativen Grundhaltung gegenüber dem Alten Testament. Denen es sehr, sehr schwer fiel, diesen Schnitt mitzuvollziehen. Und möglicherweise fürchtete Petrus auch bei denen um seinen guten Ruf, dass sie ihn vielleicht mit Argwohn betrachten können, vielleicht, wenn er zurückkommen würde. Hey, wie weit hast du dich eigentlich aus dem Fenster gehängt? Wirst du jetzt auch langsam liberal? Vielleicht kam hier auch der alte petrinische Wankelmut nochmal hoch. So die Angst um das eigene Prestige, um das eigene Standing. Und was macht er? Er zieht sich zurück. Und das Wort, was hier steht, könnte so darauf hinweisen, so allmählich. Er zieht sich so vorsichtig raus. Ja? Der Begriff wird eigentlich verwendet für eine militärische Bewegung, wenn Truppen sich aus einem feindlichen Gebiet zurückziehen. So ein strategisch überlegter, vorsichtiger Rückzug. Vielleicht hat er keine Einladung von Heidenchristen mehr angenommen, ist in der Öffentlichkeit ein bisschen zurückgehalten. Aber es fällt auf. Petrus zieht sich zurück und immer mehr zieht sich ein Riss in die Gemeinde. Und Paulus sagt ganz klar, er macht das nicht aufgrund einer neuen Überzeugung, sondern aus Furcht. Und Paulus charakterisiert dieses Verhalten als Heuchelei. Er sagt das zweimal, benutzt das Wort im Vers 13. Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, sodass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. Also er hat auch geheuchelt. Und der Begriff für heucheln ist das Wort, mit dem man Schauspieler charakterisiert. Schauspieler, die eine Maske tragen, hinter der sie ihr wahres Gesicht nicht zu erkennen geben. Das ist eigentlich vom Begriff her heucheln. Hinter einer Maske sein wahres Gesicht zu verbergen. Das macht Petrus hier. Obwohl doch der Herr Jesus gesagt hat in Markus 7, dass alle Speisen für rein erklärt seien. Markus 7, Vers 18 und 19. Und wissen Sie, was die Sache noch gefährlicher machte? Durch sein schlechtes Vorbild in Verbindung mit seinem guten Ruf reißt Petrus andere in diese Heuchelei mit hinein. Also je besser ihr Ruf, umso schlimmer die Wirkung ihres schlechten Vorbildes. Eine ganz schlechte Kombination. Guter Ruf und schlechtes Vorbild. Und das ist Vers 13. Diese Weiterungen, die Kompromisse ziehen Kreise. Es ist doch sehr faszinierend, wie präzise, wie konkret dieser Vorgang geschildert wird in wenigen Sätzen. Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, sodass selbst Barnabas, unvorstellbar, sich verführen ließ. Und man merkt richtig, wie Paulus diesen Begriff heucheln wiederholt um deutlich zu machen, das war nicht eine neue Überzeugung, es war gegen besseres Wissen, es war aus taktischen Gründen. Und was passiert, wenn Vertrauenspersonen falsche Entscheidungen treffen, dann werden andere mit verführt. Luther übersetzt verführt, aber das Wort, was da im Griechischen steht, ist ein viel stärkeres Wort. Es bedeutet wörtlich mit weggerissen. Sie werden mit weggerissen. Wenn du ein Vertrauen genießt in deinem Umfeld und heuchlerisch handelst, dann besteht die Gefahr, dass andere mit weggerissen werden. Das geschieht hier. Es entsteht ein Sog. Sogar Barnabas. Und das muss den Paulus besonders getroffen haben. Überlegen wir doch mal, die hatten gemeinsam in Antiochia Aufbauarbeit gemacht. Das war ihre Homebase. Das war ihre BEG. Über Jahre hinweg hatten sie dort zusammengearbeitet. Unvorstellbar. Und das gesetzesfreie Evangelium von der Rettung durch Jesus allein verkündigt. Und sie hatten, und das ist besonders tragisch, sie hatten eine lange gemeinsame Geschichte. Wenn wir nochmal zurückdenken, Barnabas war der Erste gewesen, als Paulus zu seinem ersten Jerusalem-Besuch dort antrat, der sich seine angenommen hat, der ihn eingeführt hat in die Apostelkreise. Er war der Erste gewesen. Und da muss so ein Funke übergesprungen sein. Barnabas hatte dann den Paulus nach Antiochia geholt, um mit ihm gemeinsam den Gemeindebau zu prägen. Und dann waren sie gemeinsam nach Jerusalem gegangen. Und sie hatten gemeinsam dafür gerade gestanden, dass Titus nicht beschnitten werden würde. Sie waren bestimmt Freunde geworden in dieser Zeit. Sie waren Brüder, sie waren Kampfgenossen. Und jetzt geht Barnabas von der Fahne. Ein herber Vertrauensverlust. Und ich muss zugeben, mir ist bei dieser Vorbereitung zum ersten Mal so zutiefst bewusst geworden, wie einsam Paulus sich in dieser Situation gefühlt haben muss. Man liest da so schnell drüber weg, auch Barnabas begann zu heucheln. Aber eben Barnabas. Das war seine große Stütze. Das war der im Grunde genommen, an den Paulus sich in der ersten Zeit hängen konnte. Das ist ein ganz, ganz tragischer Satz oder ein tragischer Teilsatz. Der Sog reißt alle mit uns. Sie kippen um wie Dominosteine. Und umso erstaunlicher ist, und es ist nur durch Gottes souveräne Bewahrung zu erklären, wie klar und entschlossen Paulus in dieser Situation reagiert. Das ist ein Riesenvorbild für uns alle. Und das ist der letzte Vers. Öffentliche Sünde erfordert öffentliche Klarstellung. Das ist doch klar, je mehr Vertrauen jemand genießt, sagt mir schon, umso folgenreicher, wenn er in die falsche Richtung zieht. Jahrelang gemeinsam das gesetzesfreie Evangelium gepredigt. Jahrelang die Einheit der Gemeinde Jesu gelebt dort. Die Kirche steht gegründet alleine auf Jesum Christ. Sie, die des ewigen Gottes allein Geschöpfung ist. Und dann erkoren aus allen Völkern, doch als ein Volk gezählt. Ein Herr ist und ein Glaube, ein Geist, der sie beseelt. Und jetzt kommt einer der wirklichen Heroes der frühen Kirche. Also der Petrus war ja wirklich einer, der maßgeblich von Gott gebraucht worden war. Der sich mit seiner ganzen Existenz in diese Aufgabe reingeworfen hatte. Der leidensbereit war, der auch später noch zum Märtyrer werden sollte. Er bringt einen Riss in diese Gemeinde und alle ziehen mit. Und Paulus schreibt dann, als ich sah, dass sie nicht richtig handelten. Und da steht im Griechischen wieder ein hochinteressantes Wort, nämlich das Wort Orthopodeo. Wir haben ja einige Mediziner hier. Orthopodeo. Daher kommt dann unser Wort irgendwann für Orthopädie. Also Orthos richtig und Pädes der Fuß. Also Orthopodeo, so mit geraden Füßen gehen, könnte man sagen. Die Orthopäden sorgen dafür, dass wir mit geraden Füßen gehen, ja. Manchmal. Oder aufrecht wandeln, auf dem richtigen Weg gehen. Das Wort steht hier. Und Petrus macht eben gerade das nicht. Er geht nicht orthopädisch richtig. Man kann sagen, Petrus geht in theologischen Schlangenlinien oder Petrus kommt geistlich ins Torkeln. Das schreibt Paulus hier. Und er stellt die Sache klar. Öffentlich vor allen. Als ich aber sah, dass sie, dann kommt dieses Wort, nicht richtig handelten oder wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Kephas öffentlich vor allen. Liebe Leute, es gibt Situationen, da müssen wir notfalls hinnehmen, dass öffentlicher Ärger entsteht. Es gibt Situationen, da müssen wir notfalls hinnehmen, dass die ganze äußere Harmonie uns um die Ohren fliegt. Weil die einzige Alternative wäre, dass unter einer scheinbar friedlichen Oberfläche die Sünde weiter vor sich hin fault. Paulus hätte auch den Mund halten können. Das wäre für ihn sicher weniger Risiko gewesen. Aber was wäre passiert? Die Folgen von Petrus Feigheit hätten immer mehr um sich gegriffen. Und warum ermahnt Paulus den Petrus nicht unter vier Augen? Warum praktiziert er hier nicht Matthäus 18? Ganz einfach, weil Petrus öffentlich gehandelt hatte und öffentlich Schaden angerichtet hatte und öffentlich das Evangelium beschädigt hatte. Es ging doch schon längst nicht mehr nur um Petrus. Es ging schon längst um die Gemeinde in Antiochia und Buschfunk und Buschtrommel gab es damals auch. Es ging schon längst um die junge Christenheit. Es ging schon längst um alles hier. Und deswegen musste Paulus öffentlich reagieren. Der Kirchenvater Augustin hat einmal sehr richtig gesagt, es ist nicht zielführend, nur im Verborgenen einen Irrtum zu berichtigen, der öffentlich passiert ist. Das ist der Punkt. Das wäre ja nicht eine private seelsorgerliche Geschichte, sondern Petrus hatte sich öffentlich verhalten und damit öffentliche Signale gesetzt. In 1. Timotheus 5, Vers 20 sagt Paulus das ganz ähnlich. Weise zu Recht vor allen, damit auch die anderen sich fürchten. Und warum war der Vorgang so ernst? Weil es um die Wahrheit des Evangeliums ging. Reicht es, auf Christus allein zu vertrauen? Und was hatte Petrus gemacht? Nur nochmal, dass wir uns das nochmal klar machen. Petrus hatte durch sein Verhalten, nicht durch seine Worte, aber durch sein Verhalten hatte er die Wahrheit verzerrt und verdunkelt, von der er eigentlich persönlich überzeugt war. Was hat Petrus nämlich signalisiert? Er hat gesagt, ich pflege nur dann mit euch Gemeinschaft, wenn ihr die Speisegebote einhaltet. Und daraus musste man folgern, nur der ist ein echter Bruder, der die Speisegebote befolgt. Und davon wäre die logische Folge, ohne Einhalten der Speisegebote kannst du nicht Christ sein. Das war die Logik seines Verhaltens, ganz, ganz klar. Ich pflege nur dann mit euch Gemeinschaft, wenn ihr die Speisegebote haltet, war das Signal, nur der ist ein echter Gläubiger, folgt daraus, der die Speisegebote befolgt. Was wiederum bedeutet, ohne Einhalten der Gesetze kannst du nicht Christ werden. Und deshalb unterhöhlte das Verhalten des Petrus die Wahrheit des Evangeliums, das er doch sonst verkündigte. Das war total irreführend und hochgefährlich. Ulrich Pazani, ein bekannter, feuriger Evangelist, bat im Jahr 2011 den Papst Benedikt XVI. In einem Buch, das er mit anderen zusammengeschrieben hat, Markus Spieker und einigen anderen, Brief an den Papst, lieber Bruder Benedikt. Auch die Frau von Thomas Schirmacher hat mitgeschrieben an diesem Buch. Es steht nirgendwo, und ich glaube das auch nicht, dass Pazani irgendwie sein biblisches Verständnis vom Evangelium geändert hat, von dem er inhaltlich überzeugt ist und das er auch an vielen Stellen predigt. Aber durch sein Verhalten hat Pazani die Wahrheit des Evangeliums durch diesen Akt verdunkelt. Wenn er nämlich den Papst bittet, hilf uns beim Evangelisieren, können wir genau diesen Dreischritt vollziehen. Das heißt, ich kann mit dem obersten Vertreter der echten katholischen Lehre evangelisieren. Das bedeutet, logischerweise im Hinblick auf das Evangelium haben wir durchaus eine gemeinsame Botschaft und daraus folgt, auch durch die Vermischung von Glauben und Werken, wie sie im Katholizismus gelehrt wird, und wenn einer für die katholische Lehre steht, dann der Papst, kann ein Mensch gerettet werden. Das ist genau der gleiche Schritt, wie wir ihn bei Petrus hatten. Ich kann mit dem obersten Vertreter des Katholizismus gemeinsam evangelisieren. Also haben wir im Hinblick auf das Evangelium durchaus eine gemeinsame Botschaft, ist das Signal. Und die logische Folge, selbst durch die Vermischung von Glauben und Werken, wie sie der Papst lehrt, kann ein Mensch gerettet werden. Und Ulrich Pazani hat viele mitgerissen durch seine Strategie pro Christ, dass ganz programmatisch die Toren zur Zusammenarbeit mit katholischen Institutionen geöffnet hat, war ein gravierender Schritt zur Aufweichung der evangelikalen Positionen dieser Frage. Und deshalb musste Pazani öffentlich widersprochen werden. Eine ganz ähnliche Situation und das haben wir auch versucht, speziell jetzt im Hinblick auf dieses Papstbuch hat das Johannes Pflaum getan in einem offenen Brief, der damals veröffentlicht wurde. Und in diesem offenen Brief, ich kann ihn jetzt nicht ganz vorlesen, hat Johannes Folgendes unter anderem gesagt. Also ich zitiere hier nur mal einen kleinen Auszug. Wie Sie wissen, ist der wichtigste Lehrunterschied des Katholizismus zur Bibel nicht die Irrlehre der Marienverehrung, sondern die Rechtfertigungsfrage. Die katholische Kirche hat nicht nur die reformatorisch-biblische Lehre der Rechtfertigung durch das Konzil von Trient unter den Fluch getan, Sie füllt auch die Begriffe von Glauben und Gnaden und Jesus aufnehmen mit einem anderen Inhalt als die Heilige Schrift. Wie können Sie angesichts dieser unüberbrückbaren Gegensätze einfach Ihre Abgrenzung fallen lassen? Und so war Johannes sehr, sehr freundlich und geschrieben und versucht, ihn zu gewinnen. An Ihrem Motiv, das Evangelium zu fördern, möchte ich nicht zweifeln. Auch Ihren ernst gemeinen Aufruf an den EKD-Vorsitzenden habe ich erfreut zur Kenntnis genommen. Da ging es darum, zu einer bibeltreueren Position zurückzukehren. Trotzdem sind Ihre Zeilen an den Papst, wenn Sie dies auch nicht beabsichtigen, im Letzten ein Verrat an der Reformation und was noch gravierender ist, ein Verrat am Evangelium. Ich bitte Sie inständig, dies zu überdenken. Johannes hat auf diesen offenen Brief nie eine Reaktion bekommen. Ich habe einige Jahre vorher in meinem Buch Evangelisation in der Postmoderne, das wir Uli Pazani auch geschickt haben, mich in ähnlicher Weise geäußert. Auch darauf hat es nie eine Reaktion gegeben. Wir haben jetzt vor wenigen Wochen noch mal einen neuen Versuch mit einigen Brüdern des Malachi-Kreises gestartet. Und im Auftrag einiger Brüder habe ich Uli Pazani noch mal gebeten, doch diese Frage zu überdenken. Und habe ihm unter anderem geschrieben, also ein Meilenstein auf diesem Weg zur ökumenischen Öffnung der Evangelikalen war die programmatische Öffnung von Pro Christ für die Kooperation mit der römisch-katholischen Kirche. Ein weiterer Schritt erfolgte anlässlich des Deutschlandbesuches von Papst Benedikt mit der Publikation von Briefen an den lieben Bruder in Rom. Mit dieser Haltung, von der Sie sich bis heute nicht distanziert haben, tragen Sie entgegen Ihrer eigentlichen Absicht auch zur Verwirrung der Evangelikalen im Hinblick auf den Kernbestand des Evangeliums bei und überschreiten die unverzichtbare Trennlinie zwischen rettendem Glauben und religiöser Bemühung. Ulrich Pazani hat zurückgeschrieben, er wäre gern zu einem Gespräch mit uns bereit. Allerdings wüsste er nicht ganz genau, wofür wir ihn gewinnen wollten. Wir hatten geschrieben, wir wollten ihn gern gewinnen. Und er würde auf keinen Fall seine Strategie zur Zusammenarbeit mit der römisch-katholischen Kirche ändern. Ganz ähnliche Situation. Und ich will jetzt zum Schluss, wenn wir auf diesen gesamten Text nochmal zurückblicken, nochmal Ihnen gewissermaßen als Zusammenfassung diesen Vergleich zeigen. Es waren ja zwei ganz verschiedene Situationen, Jerusalem und Antiochia. Was ist die Parallele? Und die überrascht. Es war beides, in beiden Fällen die Wahrheit des Evangeliums angegriffen. In Vers 5, denn wir wichen ihn auch nicht eine Stunde und unterwarfen uns ihn nicht, damit die Wahrheit des Evangeliums bestehen bliebe. Und in Vers 14, sie handelten nicht richtig, also Petrus und die Leute nach der Wahrheit des Evangeliums. Und wie eng diese Parallele ist, macht Paulus durch ein weiteres Wort deutlich, nämlich durch das Wort zwingen. In Vers 3 in Jerusalem sollte von den falschen Brüdern Titus gezwungen werden, sich beschneiden zu lassen. Und in Vers 14 fragt Paulus den Kollegen Petrus, wie kannst du die Heiden zwingen, die Speisegebote einzuhalten? Das gleiche Wort. Wo liegt der entscheidende Unterschied zwischen Jerusalem und Antiochia? In Jerusalem sind es die Scheinbrüder, die im Einklang mit ihrer falschen Überzeugung handeln. Aber in Antiochien ist es ein Apostel, ein geistlicher Leiter, der im Widerspruch zu seiner theologischen Überzeugung handelt. Das ist der entscheidende Gegensatz. In Jerusalem sind es die Scheinbrüder, die Nichtchristen, die eben so handeln, wie es ihre Einsicht ist. In Antiochien ist es der Apostel, der letztlich im Widerspruch zu seiner theologischen Überzeugung handelt, auch wenn er das möglicherweise in dem Moment anfänglich nicht ganz überblickte. Und was meinen Sie wohl? Wer von beiden größeren Schaden anrichtet für die Gemeinde? Die Scheinbrüder oder Petrus? Der liberale EKD-Ratsvorsitzende, von dem man sowieso nichts anderes erwartet? Oder der bekannte Evangelist? Wer kann mehr Schaden anrichten? Wer kann wirkungsvoller verführen, wie Paulus das hier sagen würde? Wer reißt mehr Christen mit? Umso nötiger, ihr Lieben, ist es, dass wir handeln. Dass wir uns in die Schlacht werfen, wie Paulus es getan hat. Dass wir öffentlich Widerspruch anmelden. Jeder an seinem Platz. Es muss nicht jeder öffentliche Leserbriefe schreiben oder Bücher. Aber wir müssen jeder uns fragen, wo ist meine Verantwortung? Und wir müssen handeln, nicht aus Besserwisserei, sondern aus Liebe und um den Bruder zurechtzubringen. Und das hat Paulus getan. Und dadurch ist er für uns eine große Ermutigung geworden, ein großes Vorbild. Und schaut, Gott hat es in seiner Gnade geschenkt, dass durch diese betrübliche Situation letztlich etwas Gutes bewirkt wurde. Die Autorität von Paulus als Apostel wurde bestätigt und gestärkt, das war nicht seine Absicht gewesen, das war nicht sein Motiv, aber es war gewissermaßen eine segensreiche Nebenwirkung. Und Petrus wurde durch diesen Zwischenfall, nach allem, was man weiß, nicht geschwächt. Er wird, denke ich, eher an Glaubwürdigkeit gewonnen haben. Auch Apostel sind keine Übermenschen. Er hat sich als korrekturfähig erwiesen. Es ist hier nicht der Hauch eines Widerspruchs von ihm berichtet. Er hat sich auch später nie mehr gerechtfertigt. Ich denke, er wird das akzeptiert haben. Und für Paulus ist es auch nicht nötig zu sagen, Petrus hat es noch eingesehen und klein beigegeben oder so. Das war nicht nötig. Und noch etwas zeigt uns dieses schlechte Beispiel von Petrus, ihr Lieben. Wenn wir dem Herrn dienen wollen, dann genügt es nicht, nur die richtige Lehre zu kennen. Wir müssen auch unser Handeln nach dieser Lehre ausrichten. Der Petrus kannte die richtige Lehre über die Rechtfertigung. Aber er hat durch sein Verhalten sich dagegen gestellt in dieser Situation. Und ihr Lieben, es genügt nicht zu wissen, wie es richtig ist. Das ist schon mal eine wichtige Voraussetzung. Aber der Herr verlangt von uns, dass wir handeln. Dass wir gehorsam sind, dass wir notfalls Konflikte in Kauf nehmen. Dass wir riskieren, mal ziemlich einsam dazustehen. Dass wir Prügel kriegen, blaue Nasen und was auch sonst immer. Und das hat Paulus getan. Und er wollte den Bruder zurückgewinnen. Und wissen Sie, was so schön ist? Bei den beiden kann man sehen, dass ihr Verhältnis nicht gelitten hat. Also wo sie sich dann nochmal übereinander geäußert haben, war es immer positiv. Und Petrus hat ja dann in seinem letzten Brief, im zweiten Petrusbrief, fast liebevoll, ne, über den Bruder Paulus geschrieben, 2. Petrus 3, Vers 15 und 16. Der liebe Bruder Paulus, dessen Briefe manchmal schwer zu verstehen seien. Aber das würde von den Irrlehrern verdreht. Aber er hat von Paulus nur positiv gesprochen. Da ist, denke ich, nichts zurückgeblieben. Und noch ein letztes hat der Herr durch diese Krise ins hellste Licht gerückt. Und das finde ich so ermutigend für uns alle. Die Kraft der Wahrheit, die Gott offenbart, ist größer und stärker als alle noch so erfahrenen Personen. Paulus sagt in Römer 1,16, es ist eine Kraft Gottes, die Wahrheit des Evangeliums. Ja? Die Kraft, die Wahrheit des Evangeliums ist so stark, dass selbst apostolische Säulen wie Käfers sich unter sie beugen müssen. Denn wodurch, ihr Lieben, wodurch hat Paulus die Situation für die Gemeinde gerettet? Wodurch hat Paulus den Petrus überwunden? Nicht durch seine durchziehende Persönlichkeit. Das war auch. Also er hat wirklich auch persönlich viel riskiert und er hat gestanden in dieser Lage. Das stimmt. Aber wodurch hat er die Situation gewendet, indem er sein Herz in die Hand genommen und die Wahrheit bezeugt hat? Und öffentlich geredet hat, wo es nötig war, öffentlich zu reden. Er hat sich nicht versteckt. Und er ist menschlich gesehen ein hohes Risiko eingegangen, so einsam wie er da stand. Und der Herr hat sich dazu bekannt. Und ihr Lieben, das ist für uns eine ganz starke Ermutigung. Nimm dein Herz in beide Hände und sei dem Herrn treu. In deinem Jugendkreis, in deiner Gemeinde, in deiner Familie. Und wisse, es geht um Leben und Tod. Und damit schließt sich der Kreis zu unserer Einleitung. Es geht nicht nur um ein bisschen Geschrei. Es geht nicht nur um ein bisschen theologisches Recht haben. Es geht um Leben und Tod. Und lasst uns fragen, wo ist meine Verantwortung? Wo ist meine Verantwortung, das Evangelium weiterzugeben? Wo ist meine Verantwortung, das Evangelium zu verteidigen? Das ist so kostbar, das Evangelium. Was kannst du tun in deiner Gemeinde, in deiner Familie, in deinem Jugendkreis? Frag den Herrn und er wird dir zeigen, was deine Aufgabe ist. Und dazu ist es wichtig, dass du selbst das Evangelium so gut wie irgend möglich kennst. Morgen haben wir nochmal die Gelegenheit, diese Zusammenfassung des Evangeliums in den letzten Versen zu studieren. Und je besser du das Evangelium kennst, umso besser kennst du deinen Herrn. Und dann wird es dich immer mehr dazu treiben, das Evangelium zu verteidigen, aber nicht nur es zu verteidigen, sondern es auch zu verkündigen. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du dafür gesorgt hast, dass deine kostbare Wahrheit, die uns rettet und uns den Himmel auftut, dass die nicht verloren gegangen ist, durch die Geschichte hindurch. Herr, sie war von der ersten Stunde an bekämpft. Und du hast dafür gesorgt, dass sie trotzdem erhalten geblieben ist. Du hast dafür gesorgt, dass sie präzisest in deinem Wort aufgeschrieben und offenbart wurde. Du hast dafür gesorgt, dass die Apostel treu waren. Und dort, wo sie vielen treu geworden sind, ja, und du hast durch die Geschichte hindurch dafür gesorgt, dass dein Evangelium immer wieder verkündigt wurde. Herr, und so hilf, dass wir uns hineinnehmen lassen in diese große Geschichte, dass wir Zeugen deines Evangeliums sind und bleiben. Bewahre uns vor falschen Lehren. Bewahre uns auch vor unserer eigenen Feigheit. Der Petrus hat sich gefürchtet und Kompromisse gemacht. Und Herr, wir stehen manchmal auch in der Gefahr, uns zu fürchten und zu taktieren und zu Heuchlern zu werden. Bitte bewahre uns und hilf uns einander, diesen Dienst zu tun, den der Paulus dem Petrus tat. Und lass uns darin treu sein und treu werden. Und hab Dank, dass du vergibst, dass du Stolpernde, ja sogar Gefallene aufrichtest. Und dass du auch den Petrus noch in so einer großartigen Weise gebrauchen konntest, Herr. Trotz allem, was damals in Antiochia passiert war. Danke, dass du der große Herr bist, voller Erbarmen. Und dass, Herr Jesus, dass du genügst zum Leben und zum Sterben und zum ewigen Leben. Und um Gemeinde zu bauen, Herr, du genügst. Und um einen Jugendkreis wieder neu voranzubringen, du genügst. Und um unser Gebetsleben und Bibellesen, was ins Stocken geratet, wieder neu ins Leben zu rufen, du genügst, Herr. Und dafür sei dir alle Ehre. Amen.